Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Covid wütet und wütet, vor allem als Virus in den Körpern. Covid wütet aber auch in unseren Seelen, in Form von Einsamkeit und verpassten Chancen zum Beispiel, in Form psychischer Krankheiten oder in Form depressiv-aggressiver Schwarz-Weiß-Malerei und wechselseitiger Denunziation. All das hinterfragt alle. Nur viele lassen sich nicht hinterfragen, sondern erwarten Wunder von Politikern oder Naturwissenschaftlerinnen oder von Behörden. Und von Theologen erwarten wohl nur noch die wenigsten etwas. Aber auch die machen sich Sorgen und sie sorgen für andere, sie kümmern sich Sorge an Leib und Seele, was aber medial wenig wahrgenommen wird. Wir versuchen heute einen anderen Blick mit Dorothea Wendeburg. Sie ist evangelische Theologin, emeritierte Professorin der Humboldt-Universität zu Berlin, eine streitbare Frau, die das offene Wort schätzt. Danke, Frau Wendeburg, dass Sie hier sind und wir uns mit Abstand gegenüber sitzen und dieses Gespräch aufzeichnen können bzw. aufgezeichnet haben. Guten Tag, Frau Wendeburg.
Guten Tag.
Frau Wendeburg, Sie sind Kirchenhistorikerin. Da liegt es nahe, mit einem historischen Vergleich zu beginnen. Die Kirchen, wie haben die in der Geschichte reagiert auf Pandemien? Was ist für Sie da das herausragende Beispiel?
Über uns ist Corona ja gekommen als ein Schrecken, auf den wir in keiner Weise vorbereitet waren. Wir hätten zumindest in unseren westlichen Breiten wohl gedacht, dass uns dergleichen nicht mehr geschehen könne. Dabei hat es in früheren Zeiten solche Seuchen immer wieder gegeben, insbesondere vor den großen medizinischen Entdeckungen des 19. und 20. Jahrhunderts. Etwa wenn ich an die Zeit denke, in der ich besonders zu Hause bin, im 16. Jahrhundert, da gab es alle paar Jahre einen großen Pestausbruch mit enormen Totenzahlen, Reduktion der Bevölkerung, ganzer Landstriche und Städte. Da war man vorbereitet, da gehörte solch ein plötzlicher Tod mit all seinem Schrecken zum Horizont dessen, was man für die eigenen Lebzeiten erwarten musste. Und dementsprechend waren natürlich auch die Anforderungen daran, wie man das verarbeiten, wie man darauf reagieren konnte, ganz anders als in unseren Zeiten, wo wir denken, das könne uns eigentlich nicht passieren.
Wie wurde denn von Seiten der Kirchen und von Seiten der Theologie oder der Theologien, wie wurde reagiert?
Im 16. Jahrhundert gab es eine große Zahl sogenannter Pestschriften. Das waren Schriften von Theologen, zum Teil auch von Medizinern, die davon handelten, wie man denn mit der Pest umgehen solle, und zwar jetzt spezifisch als Christ. Die meisten dieser Pestschriften stammten aus dem lutherischen Bereich. Das hat vielleicht damit zu tun, dass die Urpestschrift dieser ganzen Serie von Luther selbst stammt. Er hat 1527 einen Traktat geschrieben mit dem Titel, ob man vor dem Sterben fliehen möge. Also ob man abhauen kann, wenn die Pest ausgebrochen ist. Dahinter standen ganz konkrete Erfahrungen. Er war 1525 angesprochen worden. Er möchte doch Stellung nehmen zu dieser Frage, weil es eine schlimme Pest in Breslau gab. Da konnte er gerade nicht. Zwei Jahre später, 1527, brach die Pest in Wittenberg aus. Die ganze Universität wurde evakuiert nach Jena. Und die Frage stellte sich nun noch einmal, auch für Luther selbst, ob man in solchen Fällen gehen dürfe. Er ist geblieben als Seelsorger für die Pestkranken und hat eben in diesem kleinen Traktat die Fragen grundsätzlich ventiliert und zu beantworten versucht.
Ist das eine Antwort, die Sie bis heute überzeugt, oder ist Ihnen die Antwort Luthers, der ja andere naturwissenschaftliche Erkenntnisse hatte, ist Ihnen heute peinlich?
Also manche der medizinischen Vorschläge, die er da macht, sind natürlich überholt. Nicht so sehr peinlich, aber überholt immerhin. Auch er sagte also, medizinisch gesehen ist entscheidend die Kontaktbeschränkung. Das wusste man da auch schon. Zweitens viel lüften. Und drittens bestimmte Medizin nehmen. Also insofern war das wenig spezifisch, aber doch gar nicht so ganz falsch. Aber zunächst mal versucht er, eine Antwort als Christ zu geben. Denn es war die Frage an ihn herangetragen worden, ob man nicht gerade als Christ bleiben müsse im Fall der Pest. Und zwar nicht, um anderen zu helfen primär, sondern weil die Pest eine Strafe Gottes sei, der man sich stellen müsse. Und Luther geht darauf ein und sagt, ja, durchaus der Gedanke der Strafe Gottes gehört in diesen Zusammenhang, aber nicht so, dass der Einzelne, der die Pest bekommen hat, denken muss, ich bin jetzt in besonderer Weise bestraft, sondern das sind wir dann als Gemeinschaft. Deswegen ruft die Pest unter anderem zur Buße auf, zum Gebet, aber auch zur Buße. Dennoch muss man nicht in jedem Fall da bleiben. Da bleiben muss, wer eine Aufgabe und eine Verpflichtung hat. Also der erste Gedanke ist der der Solidarität. Und wie die Verpflichtung aussieht, das hängt an der eigenen Lebenssituation. Also ein Seelsorger, ein Pfarrer muss da sein, weil eben solche Krankheit und meistens ja auch mit dem Sterben verbunden des seelsorgerlichen Trostes bedarf. Also Pfarrer müssen bleiben, jedenfalls so viele, dass genügend da sind, für die Kranken Dienst zu tun. Die anderen können gehen. Luther weitet das aber aus und sagt, nicht nur wir Pfarrer haben hier eine Aufgabe, der wir uns stellen müssen, sondern das gilt auch für Obrigkeit, etwa für die Chefs der Stadtverwaltung und dergleichen mehr, für die Feuerwehr. Auch die müssen bleiben, um noch Schlimmeres zu verhüten. Ja, sagt er, ein jeder Mensch muss sich fragen, habe ich vielleicht als Vater, als Mutter, als Knecht, als Magd, wie auch immer, eine Aufgabe, um deretwillen es wichtiger ist für mich hier zu bleiben, als mich selbst in Sicherheit zu bringen. Eine sozusagen ein Gewebe der Solidarität, das muss erhalten bleiben, auch unter diesen besonderen Bedingungen. Wenn ich das ehrlich erwogen habe und zu dem Schluss komme, es gibt keinen Grund für mich zu bleiben, dann ist es erlaubt, die Selbsterhaltung an die oberste Stelle zu setzen.
Wenn Sie diese Position Luthers, die dann offensichtlich auch weitergeführt wurde in anderen theologischen Traktaten, wenn Sie die vergleichen mit der Reaktion von Kirchen und Theologie auf Covid-19 heute, wo sehen Sie Parallelen, wo sehen Sie Unterschiede?
Die Anforderung, dass Pastoren und Pastorinnen gefordert sind, um als Seelsorger tätig zu sein, das haben viele bei uns auch verinnerlicht. Es gab andere, aber es sind sehr viel mehr Pfarrer ihrer Verantwortung gerecht geworden, denke ich, als in der Öffentlichkeit bekannt wurde. Denn das hat natürlich keiner an die große Glocke gehängt. Das Problem war da eher, dass man in die Krankenhäuser und Altenheime oft keine Pfarrer hineingelassen hat, aus den bekannten Gründen. Aber ich denke, dieser Appell, der ist durchaus auch in der Gegenwart lebendig gewesen. Was andere betrifft, natürlich Ärzte, Krankenschwestern, Krankenpfleger und so weiter, die haben in der Tat ein unglaubliches Maß an Solidarität aufgebracht und tun es ja noch selber. Insofern denke ich, stimmt das schon, dass wir auch heute diesen Gedanken, jedenfalls für alle mit einer professionellen Aufgabe, nach wie vor ernst nehmen. Dass Luther da anfügt und sagt, jeder Privatmensch muss sich auch überlegen, habe ich hier eine Aufgabe oder nicht, das ist vielleicht etwas weniger verinnerlicht. Wenn wir uns jetzt die ganze Debatte über das Impfen lassen und nicht impfen lassen vergegenwärtigen, da spielt dann doch bei denen, die sich nicht impfen lassen wollen, der Gedanke der Solidarität eine sehr geringe Rolle, habe ich den Eindruck. Da geht es darum, dass ich vielleicht etwas befürchte, aber dass ich mit meinem mich impfen lassen andere schütze, das scheint da weniger verbreitet zu sein.
Wie sieht es mit der wissenschaftlichen Theologie aus? Oder um es weiterzufassen, Theologien im Plural, wie reagieren die heute im Vergleich zu einst auf die Pandemie?
Was Luther zu hören bekommt in der Frage, ob man sich nicht der Pest stellen müsse, weil sie eine Strafe Gottes sei, die man selbst verdient habe. Dem widerspricht er in seiner individualisierenden Variante, aber er widerspricht nicht grundsätzlich dem Gedanken, dass hinter der Pest der strafende Gott stehe.
Das würde heute keiner mehr unterschreiben oder fast keiner.
Das glaube ich auch nicht. Ich habe keinen gehört, der das sagen würde. Obwohl man sich auf der anderen Seite klar machen muss, wir wissen alle, dass die Pest sicher auch, oder heute Corona, damit zu tun hat, wie wir die Natur behandeln. Dass da solche Übersprungskrankheiten entstehen vom Tier auf Mensch, das hat ja ganz offensichtlich auch etwas mit unserer enormen Ausbeutung der Natur zu tun. Das ist also in einem weitesten Sinne auch ein Strafgedanke, aber der ist natürlich keiner religiöser Art. Was ich interessanter finde als den Gedanken, ob das vielleicht eine Strafe sei, was ich auch nicht unterschreiben würde, ist die allgemeinere Frage, hat diese Pandemie überhaupt etwas mit Gott zu tun? Oder muss ich sagen, das ist ein gottesfreier Raum? Mit Gott hat vielleicht etwas zu tun, dass ich tröste, dass ich meine Aufgabe habe. Also wenn ich einen unserer höheren evangelischen Bischöfe höre, der sagt, also mit Gott hat das alles gar nichts zu tun. Mein Gott, mein Jesus ist einer, der heilt, der nur fürs Positive steht. Da muss ich sagen, sorry, Herr Bischof, der Jesus hat in den meisten Fällen schon zu seiner Zeit nicht geheilt. Und hier bei Corona eben auch kaum. Das heißt, so einfach komme ich nicht davon.
Das ist auch genau ein Punkt, wenn nämlich Theologen, Bischöfinnen oder wer auch immer solche Sätze formulieren, dann reagieren Hörer immer wieder, indem sie schreiben, dass sie das nicht überzeugt, wenn Theologen so etwas zu Corona formulieren, Gott sei ein Freund des Lebens und nicht der Krankheit und so weiter. Die fragen dann teilweise sehr spitz zurück und ich finde auch berechtigt, wenn Gott der Schöpfer ist, hat er auch Viren geschaffen. Also stimmen Sie dem zu oder geben Sie Kontra?
Ich stimme dem zu. Ich würde sagen, da würde ich mich jetzt wieder auch auf andere Gedanken Luthers beziehen. Es gibt in der Welt nichts, was nicht mit Gott zu tun hat. Bei Paulus heißt es einmal, Gott ist alles in allem. Ich meine das jetzt gar nicht in einem pantheistischen Sinne, aber es gibt nichts Lebendiges, das nicht mit dem lebendigen, schaffenden Gott zu tun hat. Und erst dadurch entsteht für mich als Christen oder als religiösen Menschen ja das Problem. Wenn ich so einfach sagen kann, na ja, also fürs Gute ist er zuständig, alles andere, da muss ich dann vielleicht noch den Teufel einschalten, das wäre wenigstens noch halbwegs plausibel. Aber zu sagen, na, darüber sage ich gar nichts, das ist einfach zu billig. Und so billig macht es ja auch die Bibel sich nicht. Da gibt es ja dann doch immer wieder auch Passagen und ganze Schriften, wo diese Frage gestellt wird, was auch meine schweren Erfahrungen mit Gott zu tun haben. Man braucht nur ans Hiob-Buch zu denken. Dieser Mann, der auf der Sonnenseite des Lebens gesessen hatte, plötzlich einen Jammer nach dem anderen erfährt, Familie weg, Besitz weg, schwere Krankheit. Und er fragt sich, hat das irgendwas mit Gott zu tun? Und seine Freunde sagen ihm, natürlich hat das mit Gott zu tun. Du musst ein übler Sünder sein, du wirst hier bestraft. Und er sagt, ich sehe das nicht, wofür ich bestraft werde. Ja, und trotzdem, was macht Gott da eigentlich? Und er stellt sich dem bis zu dem Punkt, dass er am Ende sagt, ja, ich erfahre auch da Gott, ohne das in ein System bringen zu können.
Wenn man allerdings in diesen krassen Konflikt so reingeht, wie sie es tun, dann kann man natürlich auch zu dem Punkt kommen, naja, also wenn er in dem Sinne alles geschaffen hat, dann auch für hunderttausende Tote verantwortlich ist, dann kann er mir gestohlen bleiben.
Ja, mit dem Verantwortlichsein ist das natürlich immer noch so eine Frage, denn wir können nicht davon ausgehen, dass Gott sozusagen die unmittelbare Ursache für alles ist. Er hat uns geschaffen mit bestimmten Fähigkeiten, mit bestimmten Pflichten, mit bestimmten Möglichkeiten. Wir sind Mittäter der Pandemie in gewisser Weise, aber nicht ohne, dass Gott, der alles Leben trägt, auch mit da drin ist. Also ich kann nicht genau keine direkte Ableitung treffen. Das macht Hiob auch nicht. Aber ich kann sagen, das hat jedenfalls auch mit Gott zu tun. Gott ist nicht nur der liebe Gott, sondern Gott hat auch etwas allmächtig Schreckliches. Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er sagt zugleich, ich befehle meine Seele in deine Hände. Mir scheint jedenfalls, auch wenn ich Christin bin und insofern am Ende einen positiven Zugang zu Gott als dem Erlöser habe, kann ich das andere nicht wegstreichen. Ich hoffe, dass nach diesem Leben ich da eine Auflösung erfahren werde. Aber in dieser Welt muss ich das zusammenhalten, immer mit der Hoffnung, dass das positive Vertrauen am Ende doch das Übergewicht hält.
Gibt es so etwas wie eine Corona-taugliche Theologie? Sollte es sie geben?
Die Theologie sollte jedenfalls versuchen, den Menschen, die unter Corona leiden, und das sind ja mittlerweile fast alle unter uns, Antworten zu geben und in ihrem Glauben einerseits darüber zu reflektieren, jeder einzelne Christ, die Möglichkeit, jedem einzelnen Christen zu geben, darüber zu reflektieren und dann in der eigenen Frömmigkeit diese Erfahrung, diese leidvolle Erfahrung auch unterzubringen. Und das geht nur, wenn die Härte bleibt, dass wir eben nicht nur mit dem lieben Gott zu tun haben. So sehr ich das Positive anspreche, dass das Positive sich durchsetzen muss, gegen etwas Negatives, was ich nicht einfach leugnen kann.
Die evangelische Theologieprofessorin Dorothea Wendeburg im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, ob man die Pandemie Gott sozusagen in die Schuhe schieben kann. Frau Wendeburg, Sie wollen Gott nicht billig davonkommen lassen angesichts des Leids, das viele, auch Sie, erfahren haben. Wo haben Sie Trost gefunden? Jetzt nicht voyeuristisch gefragt, sondern als Hilfe für Hörer.
Ich habe Trost gefunden darin, dass ich trotz allen Schreckens angeknüpft habe an das, was vorher galt. Ich konnte denn doch festhalten daran, dass der Gott von Golgatha stärker ist als der Gott von Corona. Obwohl ich nie sagen könnte, es ist nicht derselbe Gott. Denn wenn er nur für Golgatha zuständig wäre, aber für den Rest der Welt einschließlich dessen, was da schief läuft, einschließlich der Erlaubnis für uns, dass wir das alles so schief laufen lassen können, ja, dann hätte für mich der Glaube mit dem Leben nichts mehr zu tun. Und es kann ja nicht so sein, dass der Glaube nur mit dem Leben zu tun hat, wenn das Leben schön ist. Sondern das muss durchhalten, auch da, wo eben nicht geheilt wird.
Dorothea Wendeburg, es ist ja öffentlich, ich muss es jetzt auch einfach mal sagen, Ihr Mann Johannes Wallmann, Professor für Kirchengeschichte wie Sie, starb im Januar an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Welche der Erfahrungen, die Sie damals machen müssten, können Sie mit Menschen teilen? Beziehungsweise welche Fehler, die damals gemacht wurden, sollten in diesem Winter nicht passieren?
Ich war privilegiert. Mein Mann war es auch in gewisser Weise, weil wir einen Arzt fanden, der mir erlaubte, meinen sterbenden Mann zweimal am Tag zu besuchen. Es war unklar, er war am Ende 10 Tage im Krankenhaus. Es war unklar, wie lange es gehen würde. Es hätte auch sehr viel kürzer sein können. Und ich durfte jeden Mittag und jeden Abend kommen, ihn füttern und so weiter und so fort. Und das war natürlich ein unglaubliches Privileg, denn ich ging an Türen und Türen vorbei, hinter denen die Leute alleine lagen. Das hat die Möglichkeit gegeben, dass wir dann eben auch immer noch nicht ganz bis zum Ende, am Ende hat man mich leider rausgeschmissen, aber doch sehr lange zu ihm gehen konnte und ich habe ihm Weihnachtslieder vorgesungen. Es war über Weihnachten das Ganze und wir haben beten können. Ich habe auch vorlesen können. Ein Kollege durfte sogar kommen, noch einmal das Heilige Abendmahl mitzufeiern, wobei mein Mann ganz wach die gesamte Liturgie mitgesprochen hat. Das war ein unglaubliches Privileg, dass wir das konnten. Mir ist klar, dass ein Krankenhaus das nicht für alle Patienten sicherstellen kann, weil dann einfach da ein Kommen und Gehen wäre. Und wir mussten natürlich auch alle Hygienevorschriften da beachten. Ich musste mich einmummeln. Aber dass man alles tut, dass mehr von solchem Kontakt auch für andere gegeben ist, das würde ich schon sehr wünschen. Weiß allerdings auch, wie schwierig das ist und dass das unter Umständen gar nicht immer geht.
Mir fällt es jetzt schwer, einfach so weiter zu fragen. Ich möchte anknüpfen an diese Ihre persönlichen Erfahrungen. Und ich vermute, dass es diese Erfahrungen sind, die Sie zu der ethischen Konsequenz bringen, massiv für Impfungen einzutreten, wie Sie es vorhin auch schon angedeutet haben.
Ja, also ich wäre immer dafür gewesen, dass man sich impfen lässt. Aber in diesem Fall natürlich erst recht. Mein Mann hat sein sogenanntes Impfangebot bekommen an dem Tag, als ich sein Grab ausgesucht habe. 5 Wochen vorher und er wäre geimpft gewesen, ja. Aber umso mehr denke ich mir, es kann doch nicht wahr sein, wenn wir dieses Instrument, das uns in so wunderbar schneller Weise zuteil geworden ist, wenn wir das haben und wir benutzen es nicht und lassen diese Massen von Ansteckungen überwiegend durch Ungeimpfte zu. Es ist mir unfasslich, muss ich einfach sagen.
Sie haben vorhin auch das Stichwort Solidarität in diesem Kontext benutzt. Die Idee einer Impfung ist ja aus medizinischer Sicht zunächst mal Selbstschutz. Jetzt äußern sich zunehmend auch Kirchenvertreter pro Impfung, nehmen damit natürlich in Kauf, dass sie womöglich auch Menschen vor den Kopf stoßen. Also auch Ihr Plädoyer kommt wahrscheinlich nicht bei jedem gut an. Gibt es für Sie so etwas wie theologische Argumente für die Impfung gegen Corona?
der Gedanke der Nächstenliebe. Es ist ja nun die religiöse Formel für Solidarität. Und mit dem Selbstschutz, das stimmt ja. Aber es gibt Leute, die sagen, ich glaube nicht an den Selbstschutz oder ich fürchte sogar, dass ich dann vielleicht irgendwie diese oder jene Nebenwirkung habe. Und da würde ich dann sagen, die Nebenwirkungen, die Sie vielleicht haben, sind so viel unwahrscheinlicher. Und wenn sie eintreten, in den meisten Fällen so viel geringer als das, was sie anderen Menschen antun könnten, dadurch, dass sie nicht geimpft sind. Ich weiß zum Beispiel, dass der junge Mann, wir wissen genau, wo die Infektion hergekommen ist, hat uns ein junger Mann besucht. Es war der einzige Besuch, den wir hatten, eine einzige Kontaktperson und so alles im Rahmen des Normalen. Und der hat uns dann hinterher angerufen und gesagt, ich bin infiziert, bitte lassen Sie sich testen. Und wir haben uns testen lassen, mein Mann positiv, ich zum Glück negativ, sonst hätte ich ihn ja nie besuchen dürfen. Und ich weiß, dass dieser junge Mann sich ein Gewissen macht, ein schweres Gewissen. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich versuche ihn dann immer zu trösten und zu sagen, ja, solche Dinge geschehen dann am Ende auch.
Aber wenn man damals sich das, konnte er sich auch nicht impfen lassen.
Eben, konnte er nicht. Nein, dann wir hätten den Besuch nicht machen dürfen. Oder er hätte sich vorher testen. Er sagt, warum habe ich mich nicht vorher testen lassen? Das konnte man ja schon. Aber wenn ich sehe, wie er sich quält, weil er sich in gewisser Weise die Schuld gibt am Tod meines Mannes, wo ich dann immer versuche, also hier erstmal halblang, das tröstet ihn alles gar nicht. Und wenn ich mir das klar mache, das ist sozusagen die negative Kehrseite der unterlassenen Solidarität, so würde er das mehr oder weniger sagen, dann merkt man erst, welches Gewicht der Gesichtspunkt der Solidarität hat.
Nach diesem dunklen, für Sie besonders dunklen Winter des vergangenen Jahres hatten wir jetzt einen Sommer, der vergleichsweise entspannt war, für Sie wahrscheinlich nicht. Wer geimpft sein wollte, bekam langsam aber dann doch eine Chance. Es kehrte etwas Alltag zurück, was vermutlich alle genossen haben, auch die, die jetzt sagen, wir haben es doch gewusst, dass es wieder schlimm wird. Jetzt haben wir wieder die allgemeine Verunsicherung. Wie haben Sie sich gewappnet?
Ich habe mich impfen lassen, bin vorsichtig in meinen Kontakten. Das ist es.
Seelische Resilienz, schwieriges Wort.
Ja, ich versuche mein geistlich, gottesdienstliches, sonstiges Leben so weiterzuführen wie vorher. Es ist manchmal etwas schwieriger, weil mir dann mehr Antigedanken natürlich in die Quere kommen. Aber ja.
Dorothea Wendeburg, evangelische Theologieprofessorin in Berlin. Frau Wendeburg, danke für Ihre offenen Worte, für das Teilen von schmerzhaften Erinnerungen und für diesen Versuch, nach Antworten zu suchen, die es womöglich gar nicht gibt. Danke für dieses Gespräch.
Ich danke.